Liebe Freunde, in Anguttara Nikaya 4,45 heißt es: In eben diesem 6 Fuß hohen, mit Wahrnehmung und Denken ausgestatteten hinfälligen Körper, da ist die Welt enthalten, der Weltentstehung, der Weltende und der zu der Weltende führende Pfad. Das muss man verstehen, wenn man die Lehre des Buddha verstehen will, die aus unserer gegenwärtigen Existenz heraus alles erklärt. Im Mikrokosmos des Geist, gemütsmäßig Leiblichen der Persönlichkeit sind alle Gesetze auch des Makrokosmos, sind alle Gesetze auch der großen Welt enthalten, so dass es mit vollem Recht heißt, in eben diesem 6 Fuß hohen, mit Wahrnehmung und Denken ausgestatteten hinfälligen Körper, da ist die Welt enthalten, der Weltentstehung, der Weltende und der zu der Weltende führende Pfad. Der Geburt, der Krankheit, dem Sterben, der Sorge, der Beschmutzung unterworfen, aber sind diese Beilegungen. Und da sucht er daran gefesselt, davon verblendet, danach begierig, selber der Geburt, der Krankheit, dem Sterben, der Sorge, der Beschmutzung unterworfen, bloß das, was auch der Geburt, der Krankheit, dem Sterben, der Sorge, der Beschmutzung unterworfen ist, wie es im Majjhima Nikaya am 26. Sotang heißt. Das aber tragen wir alle auch in uns als Unterpfand unerschütterlicher Gewissheit, dass die Sehnsucht nach wahrem Glück, die in uns allen liegt, das sicherste Anzeichen dafür ist, dass es dieses Glück auch gibt. Die Buddha-Verkündung macht uns unermüdlich darauf aufmerksam, dass wir nicht in dieser gebrechlichen, ohnmächtigen Persönlichkeit aufgehen, in unserem tiefsten Wesen vielmehr schrankenlos sind, unermesslich wie der große Ozean. In uns ist ein Sehnen nach Einheit, Friede und Freiheit, überdies auch eine Zuversicht, dass uns auf dem Pfad zum Heil unerschöpfliche Hilfsmittel zuwachsen. Es tut sich in uns von innen her eine feine, aber nicht abzuweisende Stimme kund, dass es für uns einen Zustand der Vollendung gibt, den zu erstreben zu innerst von uns gefordert wird. Da sucht einer selber der Geburt, dem Sterben, der Sorge, der Beschmutzung unterworfen, das Elend von diesem Allen sehend, die geburtlose, krankheitslose, unsterbliche, sorgenlose, unbeschmutzte, unvergleichliche Sicherheit, das Nibbana. In schönster Weise kommt in Goethes Worten zum Ausdruck, was uns schon der große Plotinus gesagt: Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken, läg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie kennt uns göttliche Sensiken? Glück und Sicherheit liegen in uns selbst. Das hat mit letzter Deutlichkeit der vollkommen Erwachte erfahren und als solcher hat er es verkündet allen denen, deren Augen wenig mit Staub bedeckt sind. Als Ahnung aber liegt es so sehr im Menschen, dass die weitaus meisten, wie unser Lehrer Georg Grimm sagt, sich auch durch die offenkundige Unmöglichkeit, hier auf Erden wirklich dauernd glücklich zu werden, und auch durch keinen Beweis angeblicher Wissenschaft, dass der Mensch im Tode vernichtet werde, in ihrem Vertrauen in die Untrüglichkeit ihres Urgefühls, ihres Urinstinktes irre machen lassen. Dieses Urgefühl, dieser Urinstinkt hämmert ihnen jeden Augenblick immer wieder neu mit einem unsichtbaren Hammer ins Herz. Deine Ursehnsucht nach einem vollkommenen und damit unsterblichen Glückszustande muss unbedingt befriedigt werden können. aus diesem Urgefühle, diesem Urinstinkt heraus, vertraut sich dann der Mensch auch ruhig den Religionen an, die ihn den vollkommen glücklichen Zustand in einem Himmelreiche lehren. Dieser Glaube wird ihm nicht schwer, eben weil derselbe seinen unwankbaren Stützpunkt in der Ursehnsucht und in dem Urgefühle des Menschen selber findet. Darin liegt die unzerstörbare Kraft aller Jenseitsreligionen. Ich möchte diese Worte aus ewigen Fragen von Georg Grimm noch einmal wiederholen. Als Ahnung aber liegt es so sehr im Menschen, dass die weitaus meisten sich auch durch die offenkundige Unmöglichkeit, hier auf Erden wirklich dauernd glücklich zu werden und auch durch keinen Beweis angeblicher Wissenschaft, dass der Mensch im Tode vernichtet werde, in ihrem Vertrauen in die Untrüglichkeit ihres Urgefühls, ihres Urinstinktes irre machen lassen. Dieses Urgefühl, dieser Urinstinkt hämmert ihnen jeden Augenblick immer wieder neu mit einem unsichtbaren Hammer ins Herz. Deine Ursehnsucht nach einem vollkommenen und damit unsterblichen Glückszustande muss unbedingt befriedigt werden können. Aus diesem Urgefühle, diesem Urinstinkt heraus vertraut sich dann der Mensch auch ruhig den Religionen an, die ihn den vollkommen angemessenen Zustand, den vollkommenen glücklichen Zustand in einem Himmelreiche lehren. Dieser Glaube wird ihm nicht schwer, eben weil derselbe seinen unwankbaren Stützpunkt in der Ursehnsucht und in dem Urgefühle des Menschen selber findet. Darin liegt die unzerstörbare Kraft aller Jenseitsreligionen. Die Menschen bei uns stehen aber heute zumeist unter starkem Zeitdruck. Es ist ihnen gar wenig Ruhe gegönnt. Dabei werden sie von der Fülle der Eindrücke erdrückt, sodass sie weniger als je zu sich selbst zurückfinden. Es fehlt mithin die besinnliche Stunde, die dazu verhilft, wieder einmal ganz klar zu sehen. Religion aber gewinnt erst dann die höchste Bedeutung, die sie verdient, wenn sie aus innerstem Bedürfnis sich als Wichtigstes anmeldet und Verwirklichung fordert. In unserem religiösen Bedürfnis besitzen wir einen Diamanten, wenn auch einen, den zunächst eine Schmutzschicht bedeckt. Lassen wir diesen Diamanten ungereinigt in seiner Schachtel liegen und der Vergessenheit anheimfallen, so bedeutet er nichts mehr für uns. Erst wenn wir uns mit ihm beschäftigen, ihn zu reinigen trachten und dabei hocherfreut merken, wie er klarer und klarer wird und dann das Sonnenlicht in ihm funkelt, wird er für uns wertvoll. Wir werden aufgeschlossen und heiter und entdecken immer neue Schönheiten an ihm. Das aber zeigt sich nur, wenn es still in uns wird. Es ist das Suchen nach dem wahren Menschen ohne Rang. Das aber ist die Aufgabe schlechthin, die uns gestellt ist. Um die Suche nach dem wahren Menschen ohne Rang kommen wir nicht herum. Wir bleiben sonst bei dem falschen Trost, der bisher immer unser Begleiter war. In rastloser Geschäftigkeit, im immer etwas Vorhaben fühlen wir uns wichtig. Dem einen oder anderen mag es die Befriedigung bringen, die ihm aus der Anerkennung seiner Umwelt zukommt. Darin sondert sich und wird immer mehr davon abhängig. Um sich diese Hochschätzung zu erhalten, ist er wie gehetzt, immer mehr tun zu müssen. Er wird ganz das, was die Meinung der anderen aus ihm macht. Das mag allerdings auch seine positiven Seiten haben, denn es ist gewiss häufig genug kein Nachteil, einen vermehrten Antrieb dafür zu gewinnen, sich von der besten Seite zeigen zu müssen. Oft aber wird er nur das Opfer der eigensüchtigen Bestrebungen einer kurzsichtigen Interessengemeinschaft. Ein so manipuliertes Leben verliert jeden Eigenwert. Eines Tages aber sieht er sich doch schmählich allein gelassen, weil er einfach unfähig geworden ist, bloß das darzustellen, was die anderen von ihm verlangen. So kann es sein, dass er irgendwann und irgendwie nach dem wahren Menschen ohne Rang forschen muss. Sieht sich der Mensch ab und zu alleine gelassen, lässt sich dann doch manchmal eine feine, leise Stimme hören, die daran zu erinnern sucht, dass er bei allem geschäftigen Treiben das Allerwichtigste versäume. Liegt ja hinter allem Tun und Lassen immer der Versuch, aus der Zerrissenheit daraus zu der möglichen Einheit, zur Harmonie und Frieden zu gelangen, die allein wahres Glück bedeuten. Zutiefst ist das jedem Menschen als seine höchste Aufgabe gestellt, um die er sich nicht ungestraft betriegen kann. Dabei kann sich selbst und dem lieben Nächsten nur helfen, wer selber aus der Harmonie und dem Frieden heraus wirkt, aus dem ihm selber heil wird. So sagt auch Helmut von Glasenapp ganz richtig in seinem Buch Das indige Bild deutscher Denker, die abendländische Art, den Mitmenschen gegen ihren Willen Wohltaten aufzudringen, hat oft unendlichen Schaden angerichtet. Wie viel mehr Nutzen haben da oft die scheinbar untätigen Heiligen gestiftet, die ungewollt durch ihr friedliches Dasein und ihr Beispiel viele getröstet und zu einem sittlichen Leben angehalten haben. Soweit Helmut von Glasenapp. Zumeist aber steht heute der äußere Erfolg für alles. Unheilsam in der eigenen Haut wird allgemeines Wohl gewählt, sagt schon Parapario in den Psalmen der Mönche. Es wird immer mehr gearbeitet und arrangiert, und so kommt es, dass heute allzu viele sich darauf verlassen, infolge der reichlich vorhandenen Stimulanzien und Beruhigungsmittel werden sie gar nicht in so ernstlichen Kummer und Schmerz verfallen, indem sie dann allein gelassen wären. Ja, dass sie gar das Sterben nicht mehr werden zu merken brauchen. Es wird ihnen, so meinen sie, erspart bleiben, als Betrogene und als Betrüger vor dem eigenen Gewissen dazustehen. Der Diamant, der Edelstein im Lotus, Mani Padme, wird aber nur leuchtend bleiben, wenn wir uns von der Buntheit der Außenwelt nicht mehr betören lassen. Es muss immer ein still geworden Sein seine Nachwirkung in uns haben. Was aber betört uns mit seinen Farben? Was ist das Laute in uns und um uns, das unsere Emotionen anstachelt? Was macht es, dass dann unsere Worte, unsere kräftigsten Äußerungen nur noch aus einem Wortgeräusch aufsteigen? Es sind die fünf Hemmungen des reinen erkennenden Schauens, die uns unser Willensdrang zum Fallstrick auslegt. Es sind sinnliche Gier, Ärger und Abneigung, Schlaffheit und Energielosigkeit, Gedankengestäbe und Ängstlichkeit und die zehrende Zweifelsucht. Ihre bunten Lichter nehmen uns ganz gefangen. Sie lärmen in uns und verstärken den Lärm um uns. Dass der Willensdrang, der in den fünf Hemmungen zur Geltung kommt, eine verwirrende, schmerzende Buntheit schafft, dass er Lärm ist, der stört und beunruhigt, merkt mit immer zunehmender Deutlichkeit der, dem die Ursehnsucht nach wahrem Heil Stimme ist aus dem Todlosen im eigenen Inneren, dem Todentrickten hinter all dem Wechsel. Und warum gewinnt er eine solche umstürzende Erfahrung? Sie wird ermöglicht durch eine stets anschaulicher werdende Erkenntnis, dass es die rechte Richtung zum wahren Heil ist, sich loszulösen von allem in seiner Vergänglichkeit, sich immer wieder als leidvoll erweisenden Bloßbeilegungshaften. Es ist die Richtung unter Anatta, dass alles Gewordene, alles Zusammengesetzte nicht das wahre Selbst ist. Es braucht nicht einmal eine so tiefe Erkenntnis zu sein, die bei dem heute so fordernden und zerstreuenden Alltag bei so manchem das Bedürfnis nach Sammlung aufkommen lässt. Mag auch da ein Anhauch dieser Erkenntnis da sein. Verwirrt durch die Vielheit des Angebots an Zerstreuungsmöglichkeiten, wurde es dem ernsten Menschen zu einer Aufgabe, sie abzuschirmen, gegen das allzu viele und Besonnenheit zu gewinnen und zu behalten, um bei all dem auswählen zu können zwischen Dienlichem und Nichtdienlichem. Geht doch heute oft die Fähigkeit zur Distanz bei dem Überschüttetwerden von Eindrücken verloren. Wie oft versinkt der Mensch jämmerlich in ihren Fluten. Welcher ernste Mensch aber erschrickt nicht, wenn er merkt, dass er mehr und mehr nur noch zum manipulierten Objekt entartet. Dagegen sträubt sich in ihm alles. Er muss einfach nach dem festen Punkt suchen, von dem aus er wieder eine befriedigende Orientierungsmöglichkeit findet. Dahinter steht als letzte Aufgabe, die wahre Mitte entdecken zu müssen. Wem es ernst ist, der bemüht sich, auch seinen Alltag entsprechend zu gestalten. Regelmäßiges stilles Verweilen bedarf der rechten Basis. Diese rechte Basis wird nur geschaffen, wenn unser Alltag von einer inneren Ordnung her bestimmt wird, die in Rücksichtnahme auf den anderen eine friedenbringende Atmosphäre bewirkt, beglückend die Umgebung, beglückend sich selber. Alles ist darauf abgestellt, keinen Harm zu verursachen, niemanden zu beunruhigen, zu verunsichern. Eine solche Atmosphäre ist überaus treffend von Johannes Tauler geschildert. Man muss dahin kommen, dass man sich in allen Dingen lassen kann und stets denken, dass ein anderer mehr Recht habe als man selbst, und nicht streiten und zanken, sondern lernen, sich selbst zu lassen und stille sein und gütig, woher der Wind auch weht. Dieser Geist unterstützt stilles Verweilen. Unbeschwert kann sich der Übende an seine stille Stätte zurückziehen. Einmal in sich sinken zu müssen, zu stiller Erneuerung, das kommt jeden ernsteren Menschen wohl an. Zumeist aber blickt er nach der Uhr, die zeigt, wie schnell die Zeit vergeht. Und man hat doch immer etwas vor. Viel vorzuhaben erhöht ja im heutigen Zeitgeist den Wert des Menschen. So helfen eben bloß neue Zerstreuungen weiter. Das Motiv, einmal bei sich zu bleiben, erweist sich eben doch als zu schwach. Unsere Motivation durch Anatta aber ist unüberhörbar. Das regelmäßige Sich-Zurückziehen gehört einfach zum Pfad. Es ist eine Erfahrung da, die ihn immer wieder schweigend verweilen lässt. Und jetzt zitiere ich Picard in seinem Buch »Die Welt des Schweigens«. Die Objekte liegen drohend und unbeheimatet vor dem Menschen herum. Die Rettung des Menschen aber vor dem Andrang der Objekte besteht im Gegensatz zur Psychoanalyse und zur Tiefenpsychologie darin, den Menschen wieder zur Welt des Schweigens in Beziehung zu bringen, in der die vielen Objekte von selbst geordnet werden. In der großen Welt des Schweigens verteilen sie sich. Sie werden ausgeglichen. Ich wiederhole diese Worte von Picard noch einmal. Die Objekte liegen drohend und unbeheimatet vor dem Menschen herum. Die Rettung des Menschen aber vor dem Andrang der Objekte besteht, im Gegensatz zur Psychoanalyse und zur Tiefenpsychologie, darin, den Menschen wieder zur Welt des Schweigens in Beziehung zu bringen, in der die vielen Objekte von selbst geordnet werden. In der großen Welt des Schweigens verteilen sie sich. Sie werden ausgeglichen. Das ist die rechte Basis, die es ermöglicht, die Dinge richtig zu sehen. Dazu findet sich dann schon der Ort, der den inneren Entsprechungen entgegenkommt. Wir spüren dann, wo das für uns am besten geht oder wir wandeln ein Plätzchen in eine für uns geeignete Stätte um. Das wirkliche innere Bedürfnis nach Abgeschiedenheit findet nach außen die entsprechende Möglichkeit. Wenn Anatta-Erkenntnis aufgegangen ist, macht sie auch im ablenkenden Getriebe des Alltags gleich eine Mahnung bemerkbar, wenn das sich anpassen müssen, das Maß überschreitet und Verwirrung droht. Es meldet sich die Stimme des Gewissens, die zu jeder Zeit die gerade gegebene Stimme unseres Wissens im Sinne von Weisheit ist. Und hier ist sie im Maße unserer Anatta-Erkenntnis da und insoweit wirksam. Daher auch das Bedürfnis, beiseite zu treten, wieder einmal bei sich zu bleiben, um für weiteres Verhalten die innere Anweisung zu erhalten, wieder tiefer orientiert zu werden. Aus innerer Notwendigkeit stellt sich eine Liebe zur Einsamkeit ein. So kommt es zum regelmäßigen stillen Verweilen. Wer zweifelsfrei im nach innen Herden gewahr wird, dass die Sehnsucht nach Heil sich auf das Amatam, das Todlose in uns stützt, wem Anatta diese gewissheitgebende Seite zeigt, der hat schlechthin das Motiv aller Motive gefunden, von der Basis des Stillwerdens aus dem Ursprünglichen immer wieder nahe zu kommen und ganz von ihm durchdrungen zu werden. So leiten wir stets unser gemeinsames stilles Verweilen mit den Worten ein: Lasset uns von uns tun, alles weltliche Begehren und sich kümmern, und lasset uns so ruhig geworden auf die Stimme der Stille in unserem Inneren lauschen. Um auf diese Stimme lauschen zu können, die nicht nur für das Ohr da ist, sondern eindringlich leise den ganzen Menschen anspricht, muss es still geworden sein und könnte noch stiller werden. Ja, könnte noch stiller werden. Schweigendes Verweilen öffnet die Pforte zur Stille, zum Allerreinsten, zu dem Feinen, so schwer zu sehen. Dringe fort zu ihm, dem Herrlichsten, dem ewigen Zustand, wie es in den Theragata heißt. Wem dieses Dringe fort zum Innersten Anstoß wurde, dem zeigt sich damit, alle Dinge sind ungenügend, Neigung zu ihnen bringt keine Zuflucht. Sabedama Nalam Apinivesa Yati, wie es im 37. Sutam des Majjhima Nikaya heißt. Kurz gesagt, kein Ding ist der Neigung wert. Nicht lohnt die Neigung zu Dingen, die der Geburt, der Krankheit, dem Sterben, der Sorge, der Beschmutzung unterworfen sind, weil er das Elend von diesem allem sehen, die geburtlose, krankheitslose, unsterbliche, sorgenlose, unbeschmutzte, unvergleichliche Sicherheit sucht. Das Wohl, das er in der Stille des Loslassens erfährt, sucht er sich zu erhalten und zu vermehren. Echt ist dieses Wohlsein nur, wenn es, gelöst aus der Enge des Persönlichen mit seiner Eigensucht, seine wurzelnde Erkenntnis hat, dass alle Wesen eine Sehnsucht nach wahrem Wohlsein in sich tragen. Das gilt von höheren Wesen, von Menschen, Tieren und Pflanzen. Ja, es gilt als Urkeim, ja, es liegt als Urkeim in allem, was erscheint. So kann man nur wirklich still werden, wenn die ganze Lebensweise unter der Ägide der Güte ausgerichtet ist. Möge der Glanz der Worte unseren Weg stets beleuchten. Die Kraft der Güte ist, sei unser Halt, heute und immer da. Friede allen Wesen. Nur eine solche Einstellung, vereint mit einer inneren Läuterung, der Stillwerden immer wieder die rechte Basis schafft, kann helfen, kann heilend wirken. Dabei treffen sich dann auch Leidensgefährten, die von dieser Erfahrung wissen. So entsteht die Freundschaft, die Aussprache sucht und bei der die Freunde füreinander Zeit haben. Wahlverwandtschaft zeigt sie ihm einander näher kommen. Wenn sie da ist, scheitert sie nicht mehr an persönlichen Meinungsverschiedenheiten, weil diese bald als unwesentlich erkannt werden. Die Wahlverwandten sind vereint in einer Atmosphäre, in der sie sich gegenseitig befruchten und beleben. Wahlverwandtschaft reicht weit über den Umgang hinaus, der persönlich möglich ist. Rechte Wahlverwandtschaft im Geiste der Anatra-Kenntnis wirkt sich hilfreich aus und führt auch zu heilsamem Einwirken aus höheren Sphären. So ergibt sich aus diesem Zusammenhang, den Wahlverwandtschaft herstellt, eine große Stärkung auf dem Wege. Im stillen Verweilen aber werden wir dessen immer wieder ganz besonders gewiss. Der Wirklichkeit gemäß sehen wir unsere Lage in der Welt als unangemessen an. Das Elend überwiegt, wird in der Lehre des vollkommenen Erwachten betont. Das zeigt uns schon die Menschenwelt. Ganz krass aber wird das deutlich, wenn wir den Blick auf die Tierwelt richten. Es ist die nüchterne Einschätzung, keine Weltverdrossenheit, wenn wir die Dinge in dieser Welt so sehen, wie sie uns der Erhabene zeigt. Alle Wesen aber wollen wohl sein und verabscheuen Wehe. Liegt nicht darin auch zutiefst die Sehnsucht nach Frieden? Wir selber aber müssen erst einmal friedvoller werden. Wir müssen zunächst eine friedvollere Atmosphäre in unserer Umwelt schaffen. Wenn man sich nicht auf die eine mögliche Weise an diesem friedvoller Werden beteiligt, hat man keinen Grund, sich über diese waffenklirrende Welt des Streites und des Hankes zu beklagen. Die prinzipiellen Lebensbejaher suchen ihre Auffassung oft genug recht gewaltsam den Mitmenschen aufzubringen. Schlimm, wenn sie einer Ideologie verfallen sind, die meint, nur auf ihre Weise die Welt retten zu können. Wenn so Eingestellte dann aber gar noch machthungrig sind und die Macht gewinnen, werden sie zu schrecklichen Bedrängern ihrer Mitmenschen. Ihre Lebensbejahung bezieht sich nur auf sie und ihre Anhänger. Es kommt dann so weit, dass sie allen, die sie stören oder denen sie misstrauen, die Lebensberechtigung absprechen. So werden diese angeblichen Lebensbejaher zu Lebensvernichtern für Unzählige. Sie werden zu Todbringern, zu mitleidslosen Lebenszerstörern. Wir haben ja in unserem derzeitigen Leben solche Tyrannen lange genug ertragen müssen. Die Lehre des Erhabenen aber zeigt uns, wie schon betont, aus der Überwindung alles engen Persönlichen, dass alle Wesen Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen, dass also alle Wesen, ob stark oder schwach, ein Recht auf Leben haben. Metta-Sutta kommt das in schönster Weise zum Ausdruck, mögen alle Wesen voll des Glücks und sicher sein, alle mögen sie glückselig sein. Dieser Geist wirkt sich lebenerhaltend auch im Leben des Einzelnen aus, wenn die Anatta-Erkenntnis stets mehr seine Richtung bestimmt. Dabei wird Geist, Gemüt und Körperlichkeit, die die Persönlichkeit bilden, infolge ihrer immer leidenbringenden Vergänglichkeit stets deutlicher als nicht das wahre Selbst erkannt. Es wird erkannt, dass allein erkennendes Schauen zum Heil führt. Dabei verliert sich die Sucht zum Zweifeln am Wege des Loslassens vom bloß Beilegungshaften als dem wahren Wege zum Heil des Großen, des ewigen Friedens, des Nibbanam schlechthin. Von einem, der auf dem Wege zum Strom eintritt, zur Sotapanna-Schaft ist, sagt unser Lehrer Georg Grimm, sein Vertrauen bzw. seine schon erworbene Einsicht muss aber so stark sein, dass er unfähig geworden ist, eine Tat zu begehen, die ihn in eine Hölle oder in tierischen Schoß oder in das Gespensterreich führen könnte. Ja, er ist da unfähig zu sterben, ehe er die Frucht der Sotapanna-Schaft erreicht hat. Eine Versicherung, die durch die Erwägung verständlich wird, dass sein glühendes Verlangen oder im Sinne des Buddha gesprochen, seine das Leben schaffende und erhaltende Schöpfertätigkeit, Drayu Sankaro, das Leben immer wieder neu anfacht, bis er sein Ziel erreicht hat. Ich möchte diese Worte unseres Lehrers Georg Grimm noch einmal wiederholen. Sein Vertrauen bzw. seine schon erworbene Einsicht muss aber so stark sein, dass er unfähig geworden ist, eine Tat zu begehen, die ihn in eine Hölle oder in tierischen Schoß oder in das Gespensterreich werden könnte. Ja, er ist auch unfähig zu sterben, ehe er die Frucht der Sotapanna-Schaft erreicht hat, eine Versicherung, die durch die Erwägung verständlich wird, dass sein glühendes Verlangen oder im Sinne des Buddha gesprochen, seine das Leben schaffende und erhaltende Schöpfertätigkeit, das Leben immer wieder neu anfacht, bis er sein Ziel erreicht hat. Die fünf Hemmungen sind der Ausdruck des Willensdranges, der uns immer wieder zu beherrschen sucht. Wir fanden sie schon aufgezählt als sinnliche Gier mit ihrer negativen Seite, Ärger und Abneigung, als Schlaffheit und Energielosigkeit, als Gedankengestöber und Ängstlichkeit und als die zehrende Zweifelsucht. Sie müssen erkannt werden als die drankhafte Seite unserer Existenz, die reines erkennende Schauen verhindert. Und das ist sogar leichter, als wir anfangs meinen, wenn uns die Richtung zur Befreiung von den Beilegungen, die nicht unser wahres Selbst sind, die uns schon zugängliche Anatta-Erkenntnis erschlossen hat. Im schweigenden Verweilen verstehen wir dann, kein Ding ist der Neigung wert und es wird still in uns. Wer diesen Weg geht, erfährt eben, wie es immer wieder im Kanon heißt, das von der Buddha-Botschaft gilt, sie ist am Anfang heilbringend, Kalyano, in der Mitte heilbringend und am Ende heilbringend. So finden wir zum Menschen ohne Rang zurück. Wir werden unabhängig von jeder äußeren Anerkennung. Leitstern ist uns das geläuterte Gewissen als Summe unseres derzeitigen Wissens im Sinne von Weisheit. Im stillen Verweilen leuchtet es uns ganz unmittelbar auf. Wir sind mittendrin in der Ewigkeit. Unser jetziges Leben ist das Jenseits zu dem früheren Leben und nicht bloß zu dem früheren Leben, sondern auch zu den Leben, die diesem vorausgingen. Jeder gegenwärtige Augenblick ist das Jenseits zu dem, was vorausging. Unser nächstes Leben wird das Jenseits zu unserem gegenwärtigen Leben sein, wie der künftige Augenblick das Jenseits zur Gegenwart ist. Der Ursprung des Religiösen aber fußt im Menschen selber. Er kommt zum Ausdruck in der Ursehnsucht, allem bloß Heitligen zu entrinnen, in der Ursehnsucht nach Vollendung. Er hat den Kern und Mittelpunkt schon in sich und braucht ihn nicht woanders suchen. Er kann ihn nur durch Abstreifen alles Beilegungshaften, das nicht das wahre Selbst ist, in sich selber finden. Diesen Weg aber geht der Mystiker, der den Kern, den Mittelpunkt findet, in dem Raum und Zeit ihre Bedeutung verloren haben. Er kommt ihm wenigstens nahe und ist mit ahnungsvoller Freude erfüllt. Dass das erkennende Schauen, das die Ewigkeit jenseits alles Bedingten in sich entdeckt, der rein scholastischen Gelehrsamkeit unendlich überlegen ist, zeigt sich gerade auch beispielhaft an Thomas von Aquin, dem Verfasser der Summa Theologica, der 1879 von Papst Leo XIII. Zum Normaltheologen der römisch-katholischen Kirche erhoben wurde. Über ihn lesen wir in den Akten des Heiligsprechungsprozesses. Als Thomas am Nikolaustag des Jahres 1273 von der Heiligen Messe zu seiner Arbeit zurückkehrte, war er seltsam verändert. Er schwieg beharrlich, er schrieb nichts. Die Summa Theologica, an der er arbeitete, legte er beiseite. mitten im Traktat über das Bußsakrament brach er ab. Reginald von Pipernus, der Freund und Mitarbeiter, glaubte im Ernst, der Meister und Freund könnte geisteskrank geworden sein durch das allzu viele Arbeiten. Auf sein wiederholtes Drängen: »Vater, wie mögt ihr ein so großes Werk abbrechen?« gab Thomas nach langem Zögern endlich die Antwort: »Reginald, ich kann nicht. Alles, was ich geschrieben habe, erscheint mir wie Spreu, verglichen mit dem, was ich geschaut habe und was mir offenbart worden ist.« Das wurde unterstrichen von Pater Hugo M. Enomia La Salle, Jesuit, in seinem Buch »Wohin geht der Mensch?«, das in zweiter Auflage zu seinem 90. Geburtstage erschien. Er weist zunächst auf eine mehr logisch-rationale Dialektik im Anschluss an Aristoteles hin, die einen Höhepunkt in Thomas von Aquin erreichte, der die christliche Philosophie und Theologie in seiner Summa Theologica zusammenfasste. Und er schreibt weiter: »Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass auch er eine mystische Schau erfahren hat. Es wird sogar erzählt, dass er nach dieser Erfahrung alle seine Schriften am liebsten verbrannt hätte. Seine Summa war bis in die neueste Zeit maßgebend in der scholastischen Philosophie und Theologie. In jüngster Zeit ist jedoch auch auf diesem Sektor eine Tendenz zu einem über das Rationale hinausgehenden Denken spürbar, wenn das große Werk des heiligen Thomas mehr und mehr in den Hintergrund tritt, auch innerhalb der katholischen Theologie«, so Pater La Salle. »Religion gewinnt für den Menschen erst dann die Bedeutung, die sie so vorrangig verdient, wenn ihr Urquell im eigenen Innern wiederentdeckt wird. Alle tragen wir diesen Diamanten, den Edelstein, in uns. Bedeutung aber erhält er erst, wie schon ausgeführt, wenn wir ihn hervorziehen und reinigen, damit er in seinem unbeschreiblichen Glanze strahle. Ernste Menschen streben heute mehr als je nach eigener religiöser Erfahrung. So sagt auch der vom Zen-Buddhismus geprägte römisch-katholische Priester Enomia La Salle in seinem eben erwähnten Buch: »Mit Recht kann man sagen, was früher Sache weniger begnadeter Menschen zu sein schien, gilt heute für viele. Der Mensch der Zukunft sollte Mystiker sein. Nur so kann er die Chance nützen, die ihm gegeben ist.« Schlicht und einfach aber spricht es uns aus der Leerverkennung des vollkommen Erwachten an. »Das aber Kenntnisse gründete Vertrauen zur Lehre, zum Dammo wird mich erfüllen. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die hohe Lehre, klar sichtbar, jederzeit zugänglich. Sie heißt Komm und sie ist Vierer. Verständige können sie in sich selber feststellen.« Verständige können sie in sich selber feststellen.